Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Römerbuch, im Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 27 bis 31. Römer Kapitel 3, die Verse 27 bis 31. Hört die Lesung des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes. Wo ist nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Denn es ist der eine Gott, der die Beschneidung aus Glauben und die Vorhaut durch den Glauben rechtfertigen wird. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz.
Soweit das Wort des Gottes, unseres Herrn. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, für die Schriften, deine Macht, die über die Herzen und Gedanken von Menschen aller Zeiten sich ausbreitet. Wir bitten, dass du in uns und an uns wirkst heute Morgen. Wenn wir diese sehr gut bekannten Verse der Schrift hören und Wege gehen, die schon gut ausgetreten sind, dann hilf uns erneut, die Herrlichkeit des Evangeliums des Blutes Jesu Christi zu sehen. Bau uns auf im Glauben. Hilf uns, an ihn zu trauen und nur in ihn. Wir beten dies im heiligen Namen von Jesus. Amen. Wenn wir jetzt noch einmal zum Kapitel 3 vom Römerbrief kommen, zu der zweiten Hälfte des dritten Kapitels, dann sind wir in dem großen Thema des Rechtfertigung aus Glauben, das Paulus hier predigt. Es geht auch, es schließt sich an den großen Abschnitt über Sünde, den Paulus davor hat. Wir schließen jetzt Kapitel 3 ab, aber wir schließen nicht das Thema der Rechtfertigung aus Glauben ab. Er wird noch ein paar Kapitel weiter darüber reden, wie das im Leben eines Christen funktioniert, die Rechtfertigung aus Glauben. Kann man das Rechtfertigung aus Glauben leicht ausdrücken? Dass unser Leben vor Gott gerecht gemacht wird. Wir sind nicht mehr schuldig vor Gott, sondern wir werden komplett und wie ein Wunder als gerecht erklärt vor Gott, als nicht mehr schuldig. Für jeden gilt dies, der an Christus glaubt. Er schließt also seine Ausführungen zu diesem Thema nicht ab, sondern er nimmt hier drei Probleme oder Fragen auf, die seine Leser vielleicht haben könnten bezüglich dessen, was er schon gesagt hat. Also er überlegt sich die schon im Voraus, was seine Leser für Fragen hätten können. Wir wollen im Vers 27 die Frage behandeln, wer bekommt die Ehre für unsere Errettung? Wer bekommt die Ehre für unsere Errettung? Dann Verse 28 bis 30, die Frage, hat Gott bei der Errettung einen doppelten Standard, eine Doppelmoral hat Gott bei der Errettung einen doppelten Standard? Und Vers 31, hebt das Evangelium das Gesetz auf? Hebt das Evangelium das Gesetz auf? Seht ihr, wenn Paulus seinen Brief schreibt, dann ist er sehr strategisch. Wenn er ein Schachbrett hätte, dann würde er ein sehr guter Spieler sein. Weil ein Schachspieler, der kennt seinen Gegner. Er hat ihn studiert. Entweder während dem Spiel oder auch vorher schon. Es gilt immer, wenn man seinen Gegner studiert, dann wird man besser handeln können. Paulus sieht voraus den Zug, den sein Gegner tun wird. Aber der beste Schachspieler wird nicht nur wissen, was der nächste Zug sein wird, sondern den nächsten Gedanken und den Gedanken, der danach kommen wird. Als ob sie das Spiel ihrer Gegner spielen würden für sie und darauf entsprechend reagieren. Und das ist das, was Paulus hier tut. Er überlegt sich, was du und ich vorher denken. Der Zustand unseres Herzens und unserer Gedanken, unseres Verstandes. Die Kirche in Rom ist eine kleine Kirche, eine Babygemeinde. Sie ist auch sehr divers. So ein bisschen wie bei uns. Menschen aus verschiedenen Hintergründen, Kulturen, die viele, viele Unterschiede haben. Auch im christlichen Leben, auch im geistlichen Leben. Und Paulus überlegt sich, was in diesem Kontext für Probleme kommen könnten, für Fragen kommen könnten, über diesen wunderbaren Aussagen, die er davor gebracht hat, über die Gerechtigkeit durch den Glauben allein. Und deswegen haben wir in Vers 27 die Frage, ja, was ist denn jetzt mit dem Ruhm, mit unserem Rühmen, mit unserem Angeben, mit unserem Prahlen? Wenn ihr die letzte Woche vielleicht nicht da wart oder bis zu Besuch seid, dann denkt ihr euch vielleicht, hey, um was geht's denn? Wir werden nicht gerechtfertigt durch das, was wir tun, durch unsere Taten, durch unseren Identität, durch unseren Taufe, durch unseren Familiennamen, dadurch, dass wir so und so oft in die Kirche gehen, durch irgendwas, wie wir handeln oder was wir tun. Das sind nicht die Dinge, die uns retten, hat Paulus gesagt, sondern wir sind durch den Glauben alleine, werden wir gerettet. Und deswegen kommt Paulus in Vers 27 dazu, dass er sagt, wo ist nun der Ruhm? Wofür konnten wir uns rühmen? Wer bekommt denn jetzt die Ehre von unserer Errettung? Wisst ihr, wenn wir in irgendetwas uns rühmen wollen, dann sagen wir, guck mal, was ich gemacht habe, was ich geschafft habe. Rühmen ist sich selbst gratulieren. Da sagen wir zu uns selbst, ja, ich hab's richtig gut geschafft. Guck mal, was ich toll gemacht habe, wie gut ich bin. Guck mal, wodurch ich durchgegangen bin, durch welches Problem und Leid und wie ich auf der anderen Seite rausgekommen bin. Hab's wirklich gut gemacht, ich bin ein guter Mensch. Und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn Paulus hier darüber redet, dann redet er genau über diese Frage, wenn du nicht dafür gerechtfertigt wirst, was du tust, wo bleibt dann all das Rühmen? Es wird oft benutzt, diese Frage, wenn man jemand evangelisieren möchte, dann wird vielleicht oft gesagt, ja, warum, wenn du vor Gott stehst einmal, was würdest du denn sagen, warum kommst du in den Himmel? Und für manche Menschen sagen sie dann vielleicht, ja, wegen den Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe ein gutes Leben gelebt. Ich war ein guter Nachbar, war ein guter Nächster. Ich habe nicht zu oft gegrillt, wenn der Wind zu meinen Nachbarn ging. Ich habe immer meine Rechnungen bezahlt, pünktlich. Ich habe meine Nachbarn geliebt, meinen Nächsten geliebt. Ich habe das Gesetz nicht zu oft gehalten. Ich habe nur ungefähr eine Strafe bekommen für zu schnell fahren oder vielleicht auch manchmal auch keine. Ich war nie im Gefängnis. Ich hoffe, das ist nicht der Standard dafür, um zu sagen, was eine schlechte Person ist. Aber vielleicht sagt die Person auch, ja, ich war jede Woche in der Gemeinde oder in der Kirche. Ich war jede Woche in der Synagoge. Ich habe das Gesetz gehalten. Ich habe das gehalten, was moralische Menschen machen sollten. Ich bin getauft. Ich bin ein Jude. In ganze Liste und Litanei, die alle anfangen mit ich, mir, mir, mein. Was habe ich getan? Was halten wir vor Gott vor und sagen, guck mal, was ich alles gemacht habe und warum du mich also jetzt da reinlassen solltest in diesen Himmel? Paulus sagt, das Evangelium, die gute Nachricht der Gerechtfertigung aus Glauben allein, kann niemals mit Rühmen über die Taten, die wir getan haben, in einem spirituellen Leben oder geistlichen Leben, niemals damit übereingebracht werden. Das geht nicht. Warum? Warum ist das Evangelium völlig entgegensetzt oder entgegengestellt dem Rühmen? Paulus sagt, es ist ausgeschlossen worden. Warum? Weil der Glauben auf einen anderen schaut, dem er vertraut. Der Glaube schaut nach außen, zu jemand anders. Und zwar genauer gesagt, auf Jesus. Wir müssen hier nicht eine ganze Liste von den Dingen, die wir gemacht haben oder wer wir sind, auflisten, sondern wir müssen einfach nur zu den Taten von jemand anders zeigen, den Taten von Jesus. Warum kann Glaube nicht sich rühmen über Werke? Weil wir sagen müssen, ich habe nichts, um mich zu rühmen. Ich brauche alles, was mein Retter getan hat. Es ist eine Demut, die mit dem rettenden Glauben einhergeht. Wenn wir ein bisschen in den Spiegel schauen, dann sehen wir uns selbst ein bisschen in einem guten Licht, wenn ihr euch selbst richtet gegenüber dem Wort Gottes, selbst wenn ihr nur sagt, gegenüber eurem eigenen Standard, dann müsst ihr doch sehen, selbst wenn ich's mache, dann sehe ich, dass ich ein ganz schlimmer, gefallener Sünder bin. Ich tue das, was ich nicht möchte. Ich falle an ganz vielen Stellen. Ich möchte eine andere Person sein als die ich bin. Und wenn ich mir selbst ein Zeugnis geben müsste für alle meine Verfehlungen, dann muss ich diesen Weg gehen, dass ich sage, ich bin völlig verloren. Wenn ich ein Gerichtsurteil über mich selbst halten muss, dann muss ich mich selbst anklagen. Aber selbst wenn ich das tue, würde ich mir eine Entschuldigung nach der anderen geben. Wir handeln doch oft so. Zum Beispiel, wenn wir im Auto fahren. Ja, ich habe das doch nur gemacht, weil der andere so gefahren ist. Ich bin doch nur explodiert, weil der andere das gesagt hat. Du hast das zu mir gesagt und deswegen habe ich das gemacht. Das ist passiert und deswegen. Ich gebe mir selbst Entschuldigungen und ich gebe mir das Recht dazu, Sünde zu tun. Aber das Wort Gottes tut das nicht. Es gibt uns nie das Recht, Sünde zu tun. Es hält unserem Standard den Standard des Wortes Gottes entgegen, den Standard Gottes. Seid heilig, wie auch euer Gott heilig ist. Und es ist sehr viel realistischer als unsere Sicht. Und das Zeugnis des Wortes Gottes wird das tun, wozu es gesandt ist. Uns demütig und niedrig machen und uns ein Verlangen geben, das Wort Gottes wird uns zeigen, wie schlecht wir sind und nicht, wie gut wir sind, sodass wir verstecken wollen, was wir getan haben und nicht darüber uns rühmen wollen. Es wird uns zeigen wollen, o Herr, hilf mir, schlimmen Sünder. Ich brauche Hilfe, ich kann es nicht tun alleine. Ich konnte es nie tun und ich werde nie fähig sein, es zu tun. Ich weiß, wer ich bin und ich brauche einen Retter. Der Glaube schaut auf jemand anderes. Und die Bibel sagt, wer dieser andere Mensch ist. Es ist der eingeborene Sohn Gottes. Es ist der, der für uns kam und unter dem Gesetz gelebt hat und die Strafe des Gesetzes für uns genommen hat und an unserer Stelle gestorben ist und uns alle diese Vorzüge, die durch das Gesetz versprochen sind, gibt, wenn wir an ihn glauben. Rettender und rechtfertigender Glaube kann niemals sich selbst rühmen, weil es viel zu sehr damit beschäftigt ist, den zu rühmen, der uns all das gegeben hat. Den, der gehorsam war, der nicht vor der Strafe der Sünde geflohen ist, der ans Kreuz gegangen ist, der wieder auferstanden ist. Es gibt kein Rühmen in rettendem Glauben. Es gibt nur und nur Preis. Damit wir mit 1. Korinther 31, 1, Vers 31 sagen können, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. 1. Korinther 1, Vers 31. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Der Apostel Paulus ist sehr wichtig für ihn, dieser Gedanke, dass ein geretteter Sünder, dass er sich nicht rühmt für das, was er getan hat, so dass er es wiederholt und wiederholt und wiederholt. 1. Korinther 1, Vers 28. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Er sagt es auch der Gemeinde in Ephesus, weil er weiß, wie wir Menschen sind und wie seine Gegner sind. Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Warum ist es so wichtig für ihn? Warum ist er da so, macht er sich da so Sorgen drüber? Weil wir die Frage beantworten müssen, wer wird verherrlicht durch unsere Errettung? Wer bekommt die Ehre für unsere Errettung? Auf wen wirft unsere Rettung ein Licht? Es ist Jesus und Jesus allein. Es ist Jesus und Jesus allein, der alle Ehre bekommt, anstatt dass wir dafür Ehre bekommen. Die zweite Frage, die der Text stellt, in Vers 28 bis 30, ist, hat Gott bei der Rettung einen doppelten Standard? Also gibt es zwei Wege für die Errettung sozusagen. Lass uns diese Verse anschauen. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben, oder das in der ESV heißt, dass einer durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Denn es ist der eine Gott, der die Beschneidung aus Glauben und die Vorhaut durch den Glauben rechtfertigen wird. Also die Beschneidung aus Glauben und die Vorhaut durch den Glauben rechtfertigt. Ein Gott. Alle Menschen werden gerechtfertigt, egal ob sie beschnitten sind oder nicht beschnitten sind, durch den Glauben. Und hier macht Paulus etwas, das sehr unbeliebt ist in der Welt, in der wir leben. Er macht eine Verallgemeinerung, oder in anderen Worten, er macht eine Grundsatzaussage. Es ist eine Aussage, die alles umfasst, die sehr weit reicht. Vielleicht steht bei euch ein Mensch in Vers 28, dass ein Mensch gerechtfertigt wird, oder jeder, oder einer, oder die Menschheit, könnte man es auch übersetzen. Dass alle Personen, denn wir urteilen, dass alle Personen durch Glauben gerechtfertigt werden, ohne Gesetzeswerke. So, was macht Paulus hier? Er beantwortet die jüdische Frage. Die sagen vielleicht, ja Paulus, wir haben jetzt gehört, was du gesagt hast über Rechtfertigung aus Glauben, aber das gilt nur für die Heiden, für die Nationen. Weil wir Juden, wir haben eine andere Methode, wir haben einen anderen Weg. Wir haben das Gesetz, wir haben die Beschneidung, wir haben die Propheten, wir haben die Könige. Wir waren Gottes Volk schon seit immer. Wir sind das auserwählte Volk. werden wir nicht dadurch auch gerechtfertigt? Wir haben das Gesetz doch gehalten. Wir haben sogar den Apostel Paulus, der manchmal darüber sagt, was er selbst ist. Er sagt, ja, ich bin geboren als Pharisäer und habe das Gesetz gehalten und so weiter und so fort. Und das ist der jüdische Anspruch, dass der exklusive Anspruch, dass alle Menschen, also das widerspricht diesem jüdischen Anspruch. Hier sagt Paulus, alle Menschen haben dieselbe Methode, dieselbe Möglichkeit zur Rettung. Und das ist durch den Glauben an Jesus alleine, nicht durch Werke. Es gibt keinen zwei Standards, keinen doppelten Standard. Wie argumentiert Paulus das? Er sagt nicht, es gibt nichts Besonderes über das jüdische Volk. Er sagt nicht, es gibt diese ganze Geschichte nicht. Er sagt nicht, ja, er sagt nicht, hier sind die 15.000 verschiedenen Sünden, die ich in eurem Leben beobachtet habe. Er sagt nicht, das Exil, in dem sie waren, die Könige, die Gott nicht gehört haben, den Götzendienst, den sie alles gebracht haben. Nein, er zeigt auf Gott selbst. Und er zeigt auf die Einheit, das Einssein, die Einzigkeit Gottes. Schaut, was er tut. Oder, Vers 29, oder ist Gott der Juden allein? Ja, nein, würde jeder Jude sagen. Nein, natürlich nicht der Gott der Juden allein, sondern auch der Nationen. Ja, natürlich auch der Nationen, würde jeder Jude auch sagen. Guck, und jetzt habe ich euch erwischt. Weil Gott einer ist, deswegen wird er die aus Beschneidung sind, aus Glauben und die Vorhaut durch den Glauben rechtfertigen. Glaube ist der einzige Weg zur Rechtfertigung. Egal, ob du ein Jude bist oder ob du in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist oder ob du ein Heide bist, in einem Elternhaus aufgewachsen ist, das Gott nicht möchte oder nicht an ihn glaubt. Es spielt keine Rolle. Es gibt nur einen Weg, wie der Mensch mit Gott, vor Gott gerechtfertigt werden kann. Und das ist nur durch den Glauben an ihn, an Jesus. Du brauchst nichts anderes. Ehrlich gesagt, wir sind auch überhaupt nicht fähig, irgendwas anderes zu tun. Paulus kennt hier seinen Gegner gut. Er kennt unseren Charakter. Er weiß, dass wir ein sündiges Volk sind. Und selbst wenn wir das Gesetz halten wollen würden, nach all seinen Buchstaben, selbst wenn wir es nach unseren Taten tun würden, dann würden wir es in unseren Gedanken übertreten. Es gibt keine zwei Wege zum Glauben. Es gibt nur einen Weg, zum Vater zu kommen. Und das ist durch den Glauben an den Sohn. Und jeder Mensch muss hierzu Amen sagen. Preis sei Gott. Es gibt keine neue Liste an Regeln, sondern einen, der die Regeln für mich eingehalten hat. Und ich vertraue auf ihn. Und in Vers 31 haben wir dann die dritte Frage. Er geht schnell weiter, aber das ist eine sehr, sehr große Frage. Hebt das Evangelium das Gesetz auf? Verwerfen wir das Gesetz jetzt durch den Glauben? Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Und er sagt mit ganz schweren Worten, das sei ferne. Auf keinen Fall. Es ist so, als ob er weiß, dass die jüdischen Leser jetzt sagen werden, Paulus, sag mal, willst du jetzt das Wort Gottes, das du behauptest anzubeten, willst du das wegwerfen jetzt dazu? Wirfst du die ganze Schrift weg durch das, was du hier sagst? Das ist Blasphemie, Gotteslästerung. Du kannst doch das Gesetz nicht aufheben. Was machst du denn damit mit diesem Gesetz? Paulus ist sehr vorsichtig. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, auf keinen Fall. Ganz im Gegensatz. Wenn Jesus direkt dieselben Fragen beantwortet hat, in Matthäus 5, Vers 17 zum Beispiel, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Völlig zur Geltung zu bringen. Jesus antwortet genauso. Was meint Jesus? Was meint der Apostel Paulus damit, wenn sie sagen, dass die Werke des Gesetzes nicht erretten können? Was meinen sie dann mit diesem Bestätigen des Gesetzes oder mit dem Erfüllen? Jesus und Paulus sind dem Grundsatz verpflichtet, dass das Gesetz gut ist und dass der Mensch sündig ist. Das Gesetz ist gut, aber der Mensch kann das Gesetz nicht halten wegen seinem schlechten, sündigen Herzen. Das Gesetz ist gut und das Gesetz verurteilt das Brechen des Gesetzes. Das Gesetz ist gut und weil wir das Gesetz gebrochen haben, verdienen wir Bestrafung. Das Gesetz ist gut, wir verdienen Bestrafung und wir brauchen einen Erretter, einen Erlöser. Das Gesetz ist gut und Jesus kam es, um dieses Gesetz zu erfüllen, indem er unter dem Gesetz gelebt hat, in Versuchung. Das Gesetz ist gut und Jesus kam, um unseren Bestrafe unter dem Gesetz auf sich zu nehmen. Das Gesetz ist gut und Jesus hat das Gesetz für uns gehalten. Das Gesetz ist gut und Jesus gibt uns alle die Vorzüge des Gesetzes durch seinen Tod an unserer Stelle und seine Auferstehung. Seht ihr, was Paulus sagt? In hier nur einem kurzen Vers ist das: Jesus hat das Gesetz gehalten. Es hat sein ganzes Leben strukturiert. Seine ganze Gerechtigkeit war es, den Willen Gottes im Gesetz zu halten. Jesus starb am Kreuz, starb, weil das Gesetz seinen Tod wegen uns gefordert hat, vorbereitet hat. Und das all das, was wir in Christus haben, kommt aus dem raus, was das Gesetz versprochen hat. Warum haben wir ewiges Leben? Weil Jesus das Gesetz für uns erfüllt hat. Warum kann Paulus etwas sagen, wie dass er das Gesetz bestätigt, wenn es nicht durch Jesus wäre oder wenn es Jesus nicht gegeben hätte, dann würde das Gesetz nur eine Sache zu uns zu sagen zu haben. Schuldig. Verdammt. Verurteilt, wie es erst und jetzt verdammt zum Tod rausgeschmissen. Aber in Christus Jesus und durch seinen Gehorsam, wenn wir an ihn glauben, werden wir Söhne und Töchter genannt, werden wir Kinder Gottes, Geliebte, Erlöste, Braut genannt. Hast du Vertrauen? Glauben an Jesus Christus. Preis sei Gott, dass er an unserer Stelle einen Gesetzeshalter gegeben hat, der für uns Gesetzesübertreter gestorben ist. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Herr, obwohl dein Wort und dein Gesetz perfekte Gehorsam verlangen, hast du es deinem Sohn aufgegeben, das für uns zu tun. Und du nimmst alle seine Gerechtigkeiten, zählst sie als unsere, wenn wir an ihn glauben. Wir bitten, dass du uns hilfst, diese Dinge zu verstehen. Dass sie nicht nur alte Wahrheiten sind, sondern dass sie unsere ständige Sicherheit sein mögen. Wir bitten dies im Namen von Jesus. Amen.